Gottesdienst. Ihr habt schon gemerkt, wir haben heute einen Festtag. Ich finde es Hammer, dass Gott uns auch die Sonne dazu schenkt. Was für ein Festtag. Ostern ist für mich das größte und das schönste Fest, das wir überhaupt feiern können. Ohne Ostern wäre auch Weihnachten nicht so schön. Ohne Ostern wäre Karfreitag kein Höhepunkt. Heute feiern wir den Auferstandenen. Jesus, der auferstanden ist. Wir erinnern uns daran, dass er auferstanden ist und wir ihm folgen werden. Auch wir werden eines Tages auferstehen. Deswegen ist es die schönste Botschaft. Für uns Christen ist die Auferstehung, ist Ostern das Herzstück. Wenn du uns das rausreißen würdest aus der Brust, dann wäre alles nichts. Schon der Paulus, der hat es gesagt, ist aber Christus nicht auferstanden, dann ist all unsere Verkündigung leer und unser Glaube sinnlos. Heute geht es um das Herzstück, um alles oder nichts. Und interessanterweise beginnt diese Ostergeschichte tatsächlich mit dem Nichts. Alles oder nichts. Es ist interessant, wie die Frauen eine Hoffnungslosigkeit haben. Nichts mehr ist da. Kein Glaube. Tiefster Trauer. Das ist der Start der Ostergeschichte. Die Frauen sind am Boden zerstört, emotional komplett erledigt und die haben ihren Lebensinhalt verloren. Wenn man sich das so vorstellt, die waren von Anfang an dabei. Von Anfang an sind sie mitgegangen, sie haben ihr Geld, ihre Arbeitskraft, sie haben alles hinein investiert in diese Jesus-Bewegung. Sie haben alles mitgekriegt. Sie haben manche von ihnen ihre Würde wiederbekommen mit Jesus. Sie haben ein neues Leben begonnen. Manche haben Türen zugeschlossen, da gab es kein Zurück mehr. Als Jesus gestorben ist, da war das mehr nur als der Verlust eines geliebten Menschen. Da ist was zusammengebrochen, ihr ganzer Lebensinhalt. Der Grund, warum sie überhaupt unterwegs waren. Ihr eigenes Leben ist mit ihnen gestorben. Die stehen vor dem Nix, wie an die Wand gefahren. Aus und vorbei. Von jetzt auf nachher haben sie keine Zukunft mehr. Die Frauen, die waren im Gegensatz zu den Aposteln auch beim Ende von Jesus dabei. Sie haben zugeschaut, wie Jesus gestorben ist. Sie waren dabei, wie Josef von Arimathea diesen fetten Stein da vors Grab schiebt, zusammen mit Nikodemus. Ne? Sie haben zugeguckt, wie Jesus in das Grab gelegt worden ist davor. Und sie saßen daneben. Anders als die Männer, die Apostel. Abgesehen von Johannes, der war wahrscheinlich so um die 16 rum zu dem Zeitpunkt, das war noch ein Jugendlicher, die haben sich alle versteckt. Die waren nicht dabei. Die waren wahrscheinlich in einem der Versammlungshäuser, aber die haben sich auch schon begonnen aufzulösen. Die ersten sind abgehauen, nach Emmaus. Und nachdem dieser Samstag, gestern, der Sabbat vorbei war, pilgern die Frauen am frühen Morgen zu diesem Grab bei Dämmerlicht. Muss man sich vorstellen, es war ein bisschen duster. Nicht so wie bei uns heute, strahlender Sonnenschein. Das war früh morgens. Da hat man noch nicht so viel gesehen. Ein bisschen düstere Stimmung. Vermutlich war es ein ganzer Trauerzug. Das waren nicht nur ein, zwei Frauen, das waren wahrscheinlich ziemlich viele. Der Lukas, der nennt uns Maria, Magdalena und Johanna, die Maria, das Mutter des Jakobus, und Maria, die Mutter. Und dann heißt es nach, und die übrigen mit ihnen. Also es waren einige, die dabei waren. Das Einbalsamieren von Jesus war ein orientalischer Brauch. Ein Ritus, um sich zu verabschieden. Das war das Letzte. Jetzt ist vorbei und jetzt noch ein letztes Erinnern, ein Verabschieden. Ein letztes Mal die Liebe zeigen zu dem, an dem wir alle Hoffnung hängen hatten. Und was dann passiert, das war für sie unglaublich. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich, nicht denkbar. Das kann nicht sein, das ist unmöglich. Und das ist unser erster Punkt heute, das ist eine unglaubliche Entdeckung, was die Frauen da machen. Jonathan hat es am Freitag schon gesagt, wir haben heute dieser Osterzeit uns für Lukas entschieden, das Evangelium von Lukas. Und Lukas, der ist so einer, der ist so ein Arzt, ist so bung, 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 da geht die Punkte durch, aber da ist wenig Emotion drin in seinem Bericht. Ja? Und der fasst es so auch immer richtig super knapp zusammen. Wenn du wissen willst, was wirklich noch so an Details passiert ist, dann musst du in die anderen Evangelien. Bei Lukas hast du es nicht. Der schreibt hier so relativ kurz: Am ersten Tag der Woche kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Punkt. Zusammenfassung. Das ist doch wirklich unglaublich. Die Frauen, die nähern sich im Dunkeln, im Halbdunkeln, diesem Grab. Und da muss man sich das so vorstellen, ihre Sorge, als sie da auf dieses Grab zulaufen, so im Marsch ist, da fahren wir bei Matthäus, wie kommen wir da überhaupt rein? Da ist ja ein fetter Stein davor. Die unterhalten sich darüber, die diskutieren, was können wir denn machen? Oh, wie schaffen wir es überhaupt? Wie kriegen wir den Stein da weg? Der ist so groß, wir haben gesehen, wie der davor gekommen ist, den kriegen wir nicht weg. Abgesehen davon sind ja auch ja die römischen Soldaten da, die stehen Wache. Die mussten mit ihrem Leben einstehen dafür, dass dieses Grab bewacht bleibt. Früher war das so, römische Soldaten wurden, wenn sie einen Gefangenen oder etwas bewachten, selbst hingerichtet, wenn sie ihre Aufgabe nicht erfüllt haben. Und ihre Sorge ist also, wie kommen wir da hin? Und die gehen da mit so einer Mischung hin von Sorge, von oh, was machen wir, Verzweiflung, und dann noch eine ganze Ladung an Trauer, Unsicherheit darüber, was wird am Grab passieren, Verzweiflung, Abschiedsgedanken. Immer noch so ein Rest von, ich kann es immer noch nicht fassen, was da jetzt vorgestern passiert ist. Und dann kommen sie endlich an diesem Grab an, halbdunkel, heben den Kopf und das Grab ist offen. Der Stein ist weg und von den Soldaten lesen wir auch nichts mehr. Die Stimmung ist so, da stimmt was nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Sie wissen noch nicht was, aber sie sind so ungläubig. Was soll das? Sie stupfen sich an und es ist Totenstille, es ist dunkel, ein bisschen unheimlich, so am Grab nachts. Ne? Die stehen da vor dieser Höhle. Zuerst trauen sie sich wahrscheinlich nicht rein und irgendwann gehen sie doch rein. Die Grabhöhle war ein längerer Gang und dahinter war eine Kammer. Und die sind da reingegangen, gehen hinein und sehen dann die sorgfältig zusammengelegten Leinentücher im Dunkeln von diesem Grab, im Dämmerlicht. Aber von Jesus keine Spur. Seitdem gab es unglaublich viele Erklärungen, was damals passiert ist. Wir finden in der Geschichte jede Menge Versuche zu erklären, was ist hier passiert. Versuche, um zu erklären, warum es nicht so passiert sein kann, wie es in der Bibel steht. Die Frauen haben als erstes die Vermutung, das waren die Gegner. Die Gegner haben Jesus rausgenommen. Maria erzählt es später so den Jüngern, das waren bestimmt die Gegner. Später bringen dann die Soldaten, die ihn hätten bewachen sollen, das Gerücht in Umlauf, die Jünger haben ihn geklaut. Die Soldaten, die lesen wir in der Bibel, wurden bezahlt von den hohen Priestern mit ordentlich Geld. Aber was noch viel wichtiger war, sie haben ihnen versprochen, wir beschützen euch. Also wenn ihr angeklagt werdet, weil für sie war klar, die müssen sterben. Wenn ihr angeklagt werdet, wir stehen dahinter euch, dass ihr nicht sterben müsst. Und so bringen die Soldaten das Gerücht in Umlauf, ja, die Jünger haben ihn geklaut. Allein schon die Tatsache, dass sie dieses Gerücht in Umlauf bringen konnten, ist für viele Historiker einer der großen Beweise, warum die Geschichte stimmen muss. Weil das hätten die ja gar nicht machen können, wenn die tot wären. Im Koran, da wird die Theorie vertreten, Jesus muss, bevor er angefangen hat zu leiden, bevor die Peitschenhiebe kamen, bevor das Urteil kam, hat Gott ihn weggehoben. Und ab dann ist alles, was man noch sieht, nur so eine Illusion. Also Jesus ist nicht wirklich gestorben. Er war nur ein Prophet und Propheten können da nicht so leiden. Andere sagen, es sei nur scheintot gewesen. Nicht wirklich tot. Also er ist am Kreuz zwar, sah so aus, als wäre er gestorben und so, aber er ist nicht wirklich gestorben. Dann haben sie ihn runtergenommen und dann nach ein, zwei Tagen Ruhe im Grab ging es ihm wieder gut und dann ist er rumgelaufen und so. Es gibt viele Erklärungsversuche, jede Menge. Warum die Ostergeschichte nicht so passiert sein kann, wie wir sie in der Bibel haben. Denn hier geht es um das Zentrum unseres Glaubens, um das Herzstück. Davon hatten wir es gerade am Anfang. Die Frauen kommen an dieses Grab und für sie ist es erstmal unglaublich. Eine unglaubliche Entdeckung und damit bleibt es erstmal Punkt. Das Grab ist leer, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Das Zweite, eine unglaubliche Botschaft. Die Damen, die kommen da an dieses Grab und sie sind ratlos. Was sollen wir machen? Man muss sich das vorstellen, so diese letzte Woche, eigentlich die letzte halbe Woche, das war eine emotionale Achterbahn. Kennt ihr so Wochen, wo alles drunter und drüber geht, wo du nicht mehr weißt, wo dein Kopf steht, wo jede Emotion vorkommt? Es begann vor einer halben Woche, Einzug in Jerusalem. Jesus, Stimmung, ja, er wird bejubelt, cool, Jesus kommt hinein nach Jerusalem. Euphorie, Freude. Und dann kommt das letzte Abendmahl. Ernsthaftigkeit. So eine Ankündigung, eine Besinnung. Gefangennahme, Panik, was passiert hier? Warum wird er weggenommen? Angst. Und dann die Hinrichtung. Verzweiflung, Hilflosigkeit, nichts tun können. Die ganze Hoffnung deines Lebens an diesem Kreuz hängen sehen und nichts tun können. Und jetzt Ratlosigkeit. Du wolltest einen Abschluss, nochmal ins Grab gehen, aber keine Chance. Er ist weg. Was soll das? Wir lesen in Lukas 24, Abvers 4. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren. Siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt doch daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war, und sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert werden und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und den Übrigen. Ich habe gerade gesagt, die Frauen, die haben so eine emotionale Achterbahn hinter sich, ne? Die sind richtig durch. Wenn es einen emotionalen Wasserstand gibt, ne? So einen Höchststand, dann ist er schon seit 2 Tagen überflutet. Das ist die Situation, als sie da hinkommen. Und in dem Moment Verzweiflung, Ratlosigkeit, Herrlichkeit Gottes, Engel, Strahlen, die da stehen. Ich glaube, die waren komplett überfordert. Zwei offensichtlich himmlische Wesen stehen vor ihnen in strahlenden Gewändern, für Lukas wieder typisch knapp, und sie erschraken. Super. Matthäus, der macht das ein bisschen ausführlicher. Der sagt hier, die hatten Panik. Die hatten Angst. Wörtlich steht da im Griechischen. Emphobos, Phobie, Terror. Das war so das Gefühl, was in dem Moment bei diesen Frauen nach ihrem emotionalen Überpegel so da war. Und den Frauen ist sofort klar, hier passiert gerade was Himmlisches. Etwas Übernatürliches. Und sie neigen ihre Köpfe. Weil sie wissen, da passiert was Übernatürliches, auch wegen diesem Licht. Und dann kommt so dieser Unterton der Engel raus. Was sucht ihr den Lebenden hier bei den Toten? Was wollt ihr eigentlich hier? Was macht ihr hier? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. In dieser Frage, da schwingt so ein gewisser Vorwurf mit. Leute, ihr hättet es besser wissen sollen. Warum seid ihr überhaupt hier? Habt ihr letzte Woche nicht zugehört? Jesus hat es euch doch erklärt. Ganz offensichtlich waren die Frauen in dem Moment nicht nur irgendwie ohne Glauben, sondern sie waren gar nicht in der Lage, das zu denken, dass Jesus auferstanden sein könnte, dass es überhaupt möglich ist. Das war nicht denkbar. Das war nicht eine mögliche Option. Die Frauen sind nicht so morgens zum Grab getingelt. Wir nehmen mal sicherheitshalber noch so ein paar Kilo Öl und Gewürze mit und so, nur für den Fall, dass er doch nicht auferstanden ist. Nee, die sind ans Grab, weil klar war, dass Auferstehung ist keine Option. Das gibt es gar nicht. Das ist gar nicht möglich jetzt, dass es passiert sein könnte. Hier auch wieder ein deutlicher Indiz dafür, dass diese Geschichte so passiert ist. Denn zum einen hätte, wenn Lukas hier was erfinden wollen, er nie und nimmer Frauen nehmen dürfen für diese Geschichte. Für uns heute unvorstellbar, aber damals galten Frauen nicht als Zeugen. Ihre Aussage galt nichts. Und dass gerade Frauen ans Grab gehen, ist eigentlich sehr unglaubwürdig für damalige Zeit gewesen. Und das Zweite, was für eine Blamage steckt da eigentlich in dieser Geschichte? Eine Blamage, in diesem Unterton der Engel kommt es raus. Was macht ihr hier eigentlich? Die Ostergeschichte beginnt mit einer Blamage. Undenkbar. Es war eine wortwörtlich unglaubliche Botschaft. Hätte Lukas Fake News produzieren wollen, also gucken, dass die gut ankommt, dann hätte er männliche Zeugen genommen natürlich, am besten die Jünger, irgendwas Autoritäres. Die wären da hingegangen und hätten gesagt, na klar, wussten wir schon. Hat Jesus ja gesagt. Wir sind so die Vorbilder der Geschichte, die Vorbilder der jungen Kirche. Wir bauen das auf. Für selbst die kritischsten Historiker ist dieser Bericht einer derjenigen, die sagen, der ist glaubwürdig. Weil er so undenkbar ist. Weil er so voller Blamage ist, so unlogisch. Für jeden, der was faken wollte, das macht keinen Sinn. Der muss wahr sein. Die Auferstehung kommt für die Jünger, genauso wie für die Frauen, unerwartet. Die haben doch nicht dran gedacht, das kann nicht sein. Und dann legen die Engel den Frauen die Worte von Jesus aus. Erst von Ostern her können sie überhaupt begreifen, dass Jesus diesen Tag ihnen vorausgesagt hat. Sie sagen ihnen, sie erklären ihnen, Jesus ist stellvertretend für die Menschen gestorben. Für die Konsequenz davon, dass die Menschen gesagt haben, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Dafür ist Jesus gestorben. Er ist gestorben, damit wir diesen Tod nicht sterben müssen. Er musste sterben, damit wir leben können. Leben an Jesus vorbei kann es deshalb nicht geben. Und deshalb lautet die Botschaft, Jesus lebt, der Tod ist nicht das Ende. Wir haben es gerade gehört bei den Kindern, so richtig mit Stimmung. Jesus lebt, der Tod ist nicht das Ende. Die Frauen, die kommen zu diesem Grab ohne Glaube, ohne Hoffnung auf eine sinnvolle Zukunft. Und was tun die Engel? Ich finde es super spannend. Was machen die Engel, um den Frauen in dem Moment zu helfen, wo sie keinen Glauben mehr haben, wo sie sagen, vorbei? Sie erinnern sie an die Wahrheit. Sie erinnern sie an das, was sie einmal gehört haben. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war, heißt es hier. An zwei Stellen im Lukas-Evangelium lesen wir, wie Jesus seine Jünger darauf vorbereitet hat. Wie er gesagt hat, hey, das wird kommen. Keine Sorge, das passiert. Mehrfach. Einmal Lukas 9 und dann nochmal kurz bevor sie Jerusalem erreichen. So eine halbe Woche vorher war das, so eine Woche vorher um den Drehraum. Da sagt er zu ihnen, er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Die haben alles gehört. Die kannten die Botschaft. Sie wussten es, aber offenbar haben sie es nicht verstanden. Sie haben es wieder vergessen. Das Einzige, was bei ihnen hängen geblieben ist, Jesus wird sterben. Leute, wir sind oft auch so. Oft bleibt bei uns nur die halbe Botschaft hängen. Im tragischen Moment vergisst der Mensch das, was er wissen sollte. Und gerade dann brauchen wir jemanden, der uns daran erinnert. So wie diese Engel, um den Glauben wiederherzustellen. Die Engel, die erinnern die Frauen daran, was sie eigentlich schon längst hätten wissen müssen. War nichts Neues. Aber sie brauchten es, dass sie jemand erinnert. Das ist hochinteressant. Die Gewissheit bei den Frauen, wir gehen zurück zu den Jüngern, kommt in dem Moment, wo sie sich erinnern. Glaube und Erinnerung hängen ganz fest zusammen. Wir brauchen die Erinnerung. Wir brauchen Gemeinde. Wir brauchen Menschen, die uns helfen, uns zu erinnern. Uns wieder an die Wahrheit zu erinnern. Es ist nicht so, dass die Wahrheit weg wäre. Aber in Glaubenskrisen, in Momenten von Verzweiflung, vergessen wir. Wir denken nicht mehr dran. Die Wahrheit ist noch da, die ist nicht weg. Aber unser Blick richtet sich auf was anderes. Weg von der Wahrheit. Das ist der Tod vielleicht von einem geliebten Menschen, das könnte sowas sein. Der mich einfach mir nicht mehr erlaubt, auf die Wahrheit zu schauen. Schlechter Umgang. Es gibt so Klicken, so Freundschaften, ne, wo man sich untereinander anstachelt, was alles blöd und beschissen ist. Und oh, Corona haben wir auch gerade. Und es gibt so gewisse Gruppierungen, die einem helfen, sich gegenseitig in eine Unzufriedenheit hineinzutreiben. Und die Früchte davon sind Lieblosigkeit, Unbarmherzigkeit, Unzufriedenheit. Aber nicht mehr der Blick auf die Wahrheit. Oder so heftige Emotionen, die einen überkommen. Schicksalsschläge, Sünde. Es gibt so viele Dinge, die einem den Blick weg von Jesus auf irgendwas anderes richten lassen. Und dann brauchen wir jemanden, der uns den Blick wieder auf die richtige Richtung schiebt, der uns erinnert. So wie bei den Jüngern und den Frauen, die hätten die Wahrheit kennen können. Ja, vielleicht sogar müssen. Die Engel sagen das ja noch. Was ist eigentlich los? Ihr hättet es doch wissen müssen. Aber sie konnten es wohl nicht. Waren so durcheinander, so zu viel. Keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Darf ich dich mal was fragen? Wo wirst du erinnert? Wer richtet deinen Blick auf Jesus, damit du dein Leben wieder eine Hoffnung ausstrahlen kann? Hast du jemanden, der deinen Blick korrigieren darf und der das auch tut? Immer wieder hin auf Jesus Christus. Weg von Egoismus, von Eifersucht, von Leid, Dinge wieder auf Jesus zu richten, worauf es wirklich ankommt. Ich wünsche dir so jemand. Vielleicht einen Ehepartner oder eine Kleingruppe. Und wenn du sagst, hey, nee, stimmt, dann mache ich dir Mut, such dir jemand. Frag eine Einzelperson, such dir eine Kleingruppe. Aber wir brauchen das. Umgib dich mit solchen Menschen, die dir helfen, den Blick auf die Wahrheit zu richten und dich nicht runterziehen. Die Osterbotschaft ist deshalb eine frohe Botschaft, weil sie die Zukunftsperspektive dieser Frauen, der Jünger, komplett verändert. Natürlich hätten sich die Jünger das anders gewünscht. Natürlich hätten sie sich gewünscht, oh, das ganze Leiden und die Verfolgung, die ging da erst los. Das war, muss man sich vorstellen, das war jetzt nicht einfach mal kurz alles so Halligalli, alles super, wieder schön. Da war viel los mit, was sie nicht wollten. Aber trotzdem hatten sie eine Hoffnung, eine Zukunft, weil ab jetzt macht das Leben Sinn. Ab jetzt wissen sie, was sie tun wollen. Ab jetzt, obwohl all das jetzt erst losgeht, die Christenverfolgung, wird das Leben wieder lebenswert. Sie haben Zuversicht. In dem Moment, als sie sich erinnern, haben sie wieder Hoffnung. Weil der Tod nicht das Ende ist. Weil die Perspektive, wir hatten es vor letzter Woche mit diesem kleinen Seil und dem langen Seil, weil die Perspektive die Ewigkeit ist. An diesem Sonntag feiern wir weltweit Ostern. Und die Christen damals, die haben damit begonnen. An diesem Sonntag, das war ein Sonntagmorgen, da war der erste Ostergottesdienst, wenn du so willst. Seit dem Sonntag treffen sich Christen jeden Sonntag. Und es hat damit begonnen, ursprünglich, kann man sich ja vorstellen, das waren die ersten Jahre, war das jeden Sonntag ein Ostergottesdienst. Wir haben das jetzt einmal im Jahr, aber die hatten es am Anfang jeden Sonntag. Jeden Sonntag, der Herr ist auferstanden. Erst ein paar, so ungefähr 100 Jahre später, haben die dann so eine jährliche Tradition daraus gemacht. Und das hat sich verändert. So im 13. Jahrhundert kam dann noch der Osterhase und so und die Ostereier dazu. Das kam alles viel später. Aber die ersten Christen, die haben das jeden Sonntag gefeiert. Ostern. Weil es darum geht, sich zu erinnern. Diese Freude brauchen wir. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Letzten Sonntag hatten wir es in dieser Ewigkeitsperspektive davon. Hätte Jesus diesen Ostersonntag, an diesem Ostersonntag nicht den Tod besiegt, hätten wir diese Ewigkeitsperspektive nicht. Und das ändert alles. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten. Sie und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen. Und sie glaubten ihnen nicht. Lukas, Punkt, ja, glaubten nicht, fertig. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher da liegen. Und er ging nach Hause, voll Staunen über das, was hier geschehen war. Die Frauen laufen zurück zu den Jüngern. Und wenn wir uns die Details wieder in den anderen Evangelien angucken, ne, Lukas, wisst schon, kurz und knapp, dann haben sie vermutlich erst eine ganze Weile geschwiegen. Wahrscheinlich haben sie erst gar nichts gesagt, sind zu den Jüngern zurück und haben sich nicht getraut, das zu sagen, was sie gesehen haben. Es war unglaublich. War nicht vorstellbar. Und irgendwann hat es eine doch gesagt, hey, wir haben da was erlebt, du, ihr Jünger, wir müssen es euch sagen. Können wir uns gar nicht so vorstellen, ne? Unsere Kultur ist anders, aber die haben es denen dann nach und nach gesagt und irgendwann sprudelt es aus ihnen raus, Jesus lebt, der Tod ist nicht das Ende, Jesus ist nicht mehr da. Und die Jünger, die gehen natürlich mit. Nee. Die Reaktion ist, aha, nee. Oh, ihr Frauen. Nee, sie werden ausgelacht. Sie glauben es ihnen nicht. Mal ganz kurz auf einen Satz bei Lukas. Sind ja nur Frauen. Dummes Geschwätz, Märchen. Wörtlich, wenn man das so heißt, da heißt es Geschwätz. Narrenpossen. Dummes Zeug, könnte man da sagen. So ein richtig abfälliges, oh la. Im Englischen Nonsense. Macht keinen Sinn. Ich finde es interessant. Die frohe Botschaft beginnt im Jüngerkreis mit dem Höhepunkt ihres Versagens. Die frohe Botschaft beginnt mit dem Höhepunkt ihres Versagens, ihres Unglaubens. Denn der Satz, sie glaubten ihnen nicht, hier, ne, ganz kurz zusammengefasst, heißt ja nichts anderes wie, sie haben nicht geglaubt, dass Jesus auferstanden ist, sie glaubten nicht an die Auferstehung, keine Chance. Am dritten Tag, nö, haben wir nicht geglaubt. Die Frauen, die erklären ihnen das alles, woran sie die Engel erinnert haben, ne, sagt, hey, wisst ihr noch, Jesus hat doch gesagt, und die Jünger sagen, nö, glaube ich nicht. Obwohl sie es wussten. Auch Apostel können Ungläubige sein, wenn man so sagen kann. Wenn Kritiker behaupten, die Jünger, die hätten die Auferstehung nur erfunden, also reingehen, um das hier alles gut zu vermauscheln, dann straft sie dieser Bericht Lügen, weil die Jünger haben selber nicht geglaubt. Die haben selber nicht daran geglaubt, dass die Auferstehung wahr ist. Die haben gesagt, nee, kann nicht sein, Nonsens. Als die Auferstehungsbotschaft der Frauen da reinkommt, behandeln sie es wie Geschwätz. Petrus und Johannes sind die einzigen, die dann irgendwann sich aufraffen und um die Wette rennen zum Grab. Dort ankommen und sie finden das Grab leer. Und von Jesus heißt es dann hier im letzten Satz über Petrus, von Petrus heißt es hier, und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Voll Staunen. Emotionale Achterbahn. Endet bei voller Staunen. Aber noch nicht glaubend. Die Ostergeschichte an der Stelle ist noch nicht mit Glauben. In der Ostergeschichte scheidet sich Glaube von Unglauben. Es ist eine wirklich unglaubliche, wenn man das so schreiben kann, Geschichte. Da Unglaube und Glaube scheiden sich hier voneinander. Petrus und Johannes, die hatten an diesem Tag noch ganz viel, worüber sie nachdenken mussten. Die Jünger auch. Allein an diesem Sonntag treffen ganz verschiedene Menschen Jesus noch persönlich. Das kommt im weiteren Verlauf. Da kommt die Maria, die begegnet Jesus am Grab. Jesus spricht mit den Emmaus-Jüngern auch an diesem Tag. Und Jesus begegnet dem Jüngerkreis, außer Thomas. Er gibt immer noch mehrere Begegnungen an diesem Tag. Bis Pfingsten waren es mehrere hunderte Menschen, die Jesus persönlich begegnet sind. Sie haben ihn gesehen und gesprochen. Warum feiern wir Ostern? Wir feiern Ostern, um uns zu erinnern, um unseren Blick zu richten auf Jesus, auf die Wahrheit. Der Ostergottesdienst, den die Christen jeden Sonntag gefeiert haben, ist ein Gottesdienst, um zu sagen, Jesus lebt. Erinnerung ist das Stichwort. Der Tod ist nicht das Ende. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Und wer möchte, darf gern sitzen bleiben, aufstehen, wie es für euch in Ordnung ist. Geliebter Herr Jesus Christus, das Kreuz ist nicht das Ende gewesen. Der Tod konnte dich nicht fesseln. Das Grab konnte dich nicht halten. Wir bekennen, du bist auferstanden. Und das wollen wir nicht für uns behalten, sondern weitersagen. Manch einem von uns geht es vielleicht wie den Frauen, die sich zuerst nicht trauten, die frohe Botschaft weiterzusagen. Zu unglaublich, zu komisch, zu nicht wahrhaben können. Aber du, Herr, kannst uns Mut und Freimut schenken, von dieser besten Botschaft weiterzuerzählen. Es ist egal, ob andere es für ein Märchen oder für dummes Gerede halten. Du bist und bleibst unsere Hoffnung, Herr. Lehre uns, wie die Engel die Frauen gelehrt haben, uns zu erinnern. Herr, lenke unsere Gedanken hin zu dir und zu deinem lebensspendenden Wort. Dir allein sei Ehre, Lob und Preis. Und dir wollen wir mit jeder Faser unseres Herzens und jedem Atemzug, den wir tun, dir diese Ehre geben, bis wir uns eines Tages mal gegenüberstehen. Du warst der Erste, Herr. Wir dürfen ebenfalls dir nachfolgen in der Auferstehung. Im Glanz deiner Herrlichkeit eines Tages stehen. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.